Jesus, wir bitten dich, dass wir auf unseren Bäumen gerade nach dir Ausschau halten und erwartungsvoll darauf warten, dass du uns ansprichst und dass du Worte des Lebens zu uns sprichst. Schenk uns, dass wir Dinge, die uns ablenken, beiseite legen können und dass wir uns ganz auf dich ausrichten, ganz auf deine Hoffnung ausrichten. Amen. Ich habe euch heute mal 4 Bilder mitgebracht, Felix, Stichwort, die ihr jetzt eingeblendet seht, genau. Und ich lese gleich den Predigttext vor und ihr dürft mal überlegen, welcher Satz, welcher Vers zu welchem Bild passen könnte. Ich mache keine Abfrage, es gibt auch nichts zu gewinnen, aber ich komme dann gleich nochmal drauf zurück und erkläre es dann auch. Ja? Also, ich lese euch den Predigttext aus dem 1. Timotheusbrief, 1. Kapitel ab Vers 12. Paulus schreibt: Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen. Er hat mir dafür auch die Kraft geschenkt. Dabei habe ich ihn früher doch verhöhnt. Ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben, denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Umso reicher habe ich dann die Gnade des Herrn erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in der Verbundenheit mit Jesus Christus zu finden sind. Denn das steht unumstößlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Doch gerade deshalb war Gott mit mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Gott aber, dem ewigen König, der unsterblich und unsichtbar ist, dem alleinigen Gott gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Ein Brief, den Paulus an seinen Schüler Timotheus schreibt. Er nennt ihn an einer Stelle Sohn, also das ist die höchste Ehre. Ne? Er sieht Timotheus als ja, seinen geistigen Nachfolger. Ja, und diesen Brief hat aber nicht nur der Timotheus gelesen, sondern viele andere auch. Und Paulus schreibt diesen Brief an Timotheus, weil Timotheus selber auch eine Gemeinde leitet, einer Gemeinde gerade vorsteht. Und weil er noch scheinbar noch recht jung ist, gibt Paulus ihm Rückendeckung. Er schreibt diesen Brief, um in manchen Streitigkeiten und sowas, die es damals eben noch viel mehr gab als heute, um ihm den Rücken zu stärken, zu sagen, das ist schon richtig und da, pass auf, hab Acht. Und hier am Anfang des Briefs, das hat ja alles eine logische, oder das hat ja alles eine Absicht, dass er das am Anfang des Briefes schreibt, diesen Text. Ja, also er wird dann später noch auf Regeln in der Gemeinde kommen und so weiter. Alles schön und gut, aber hier legt er die Grundlage, eine ganz wichtige Grundlage. Und deswegen ist es auch im Besonderen für uns spannend, weil es ist eine Grundlage für mich selber, für mein Glaubensleben und für unser gemeinsames Gemeindeleben auch. Ja? Und damit kommen wir schon zu den Bildern. Das erste Bild, genau, der eine oder andere kennt es wahrscheinlich. Das Bild ist in den letzten Jahren immer mal irgendwo verwendet worden. Die japanische Kunst Kintsugi, ja, kennt vielleicht der eine oder andere. Das heißt, dass man zerbrochene Gefäße nicht einfach wegschmeißt und ein neues kauft bei Teddy, sondern dass man wertvolle getöpferte Gefäße repariert. Und nicht einfach mit Kit, so ein bisschen dazwischen und dann hält das schon, sondern wenn es gute Gefäße sind, gibt man ihnen quasi nochmal die Ehre und man bessert sie mit Gold aus. Und damit werden die Gefäße eigentlich noch wertvoller, als sie vorher schon waren. Und das ist ein absolut starkes Bild für das, was Gott mit uns macht. Denn auch uns begegnet Gott in unserer Zerbrochenheit, in unserer Fehlerhaftigkeit, in unseren üblen Schwächen, die wir haben und in den Marotten, die wir haben. Und wir wissen das. in der Gemeinde. Wir wissen von uns selber, wir wissen von den anderen, das geht auch nicht einfach weg. Aber Gott begegnet uns gerade in diesen Schwächen und er kittet uns nicht notdürftig. Er begegnet uns nicht und sagt, jetzt gucken wir mal, dass du irgendwie wieder heile wirst. Und er tauscht uns auch nicht einfach aus. Er sagt nicht einfach, ja gut, komm, neue Schüssel. Sondern er veredelt uns. Er macht mit unseren Fehlern und Brüchen im Leben etwas noch viel Wertvolleres aus uns. Paulus selbst erinnert sich, wie er die Christen verfolgt hat, wie er sie eingesperrt hat und wie er sich am Ende auch über den Tod von Christen gefreut hat. Und es ist aus seiner damaligen Sicht komplett logisch. Er hat das Gesetz studiert. Er war da ein totaler Eiferer. Und dann kommen diese blöden Christen und behaupten was ganz anderes. Ja, Freiheit, Freiheit. Ist ja schön und gut, aber keiner hält sich mehr an die Regeln. Also müssen wir sie einsperren, diese Spinner, mit ihrer Sekte da. Und er hat sie verfolgt, war voller Eifer, bis ihm Jesus begegnet und Jesus ihn findet und er merkt, er ist völlig auf dem Holzweg. Gott hat was anderes vor. Und jetzt verkündigt er selber diese Freiheit. Und wer könnte das besser als der Paulus, der vorher das Gesetz so gut kannte oder es immer noch gut kennt? Wer könnte das besser als der Paulus, der weiß, wie schwer es ist, das ganze Gesetz zu halten? Denn das hat er ja vorher versucht. Er weiß, was für ein Krampf das ist. Und jetzt ist die Frage, was sind das für Risse in deinem Leben? Wo sind deine Brüche passiert? Wo sind deine Verletzungen, die Gott veredelt und gebrauchen möchte? Vielleicht ist es Vernachlässigung in deinem Leben, die Gott in Zugewandtheit umwandelt. Vielleicht ist es Sucht, die Gott in Suchthilfe verwandelt. Vielleicht ist es Mobbing, was Gott in Stärkung verwandelt. Gott möchte uns mit unseren Brüchen, er will nicht einfach alles wegwischen, sondern er sieht dich so, wie du bist und will dich mit dem, was du erlebt hast, veredeln. Und da kommen wir zum zweiten Bild. Das ist, glaube ich, erkennbar, ne? Der ungeschliffene Diamant und der geschliffene Diamant. Ich habe das schon öfters gesagt, Glaube ist nichts, was man sich als Urkunde an die Wand hängt und irgendwie wie so eine Teilnehmerurkunde. Ich war dabei. Ja, ich habe auch mal an Jesus geglaubt oder irgendwie sowas. Sondern Glaube ist ein dynamisches Geschehen, wo Bewegung drin ist. Manchmal ist auch keine Bewegung mehr drin, aber dann ist was faul. Glaube muss ein dynamisches Geschehen sein. Da passiert etwas, was ein Ziel hat und wo Veränderung passiert. Wer der Meinung ist, er ist irgendwie fertig oder das mit dem Glauben ist jetzt abgeschlossen. Red nochmal mit Jesus. Da könnte ein Missverständnis vorliegen. Wenn ich Sport mache und sich über eine längere Zeit nichts mehr verändert, ich im Fußball nicht besser werde, ich im Fitnessstudio nicht mehr Kraft bekomme, nicht mehr Ausdauer bekomme beim Joggen und ich merke, dass ich längere Strecken leichter laufen kann, dann werde ich frustriert. Das ist doch anstrengend. Warum mache ich das überhaupt? Ich mache das doch. Ich mache doch Sport, damit sich was verändert. Und dann fange ich irgendwann an zu resignieren und irgendwann höre ich damit auf. So ist es auch im Glauben, im Christsein. Manche verstehen die Aussage von Jesus, wir sollen wachsam sein, vor allen Dingen als eine Warnung vor Angriffen von außen. Und als ein Warten auf die Wiederkunft von Jesus. So nach dem Motto, bleib wach, wenn Jesus wiederkommt, damit du wach bist und damit du dran bist. Tatsächlich ist aber die Wachsamkeit im Glauben wichtig, im täglichen Glaubensleben wichtig, um zu erkennen, wo will Gott mit mir hin? Was ist jetzt gerade dran? Welches Thema soll ich bearbeiten? Was ist wo soll ich hin? Um nicht irgendwann abgestumpft in den Gottesdienst zu gehen, weil man das halt so macht. Weil ich mit meinem Ehepartner einfach so mitgehe. Weil ich es mache wegen den Kindern, die sollen ja auch ein paar gute Werte kennenlernen. Oder was auch immer. Sondern um lebendig zu bleiben im Glauben. Paulus schreibt, ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen. Jesus hat für dich eine Berufung. Das ist schon im ersten Punkt angeklungen. Und diese Berufung beschränkt sich nicht auf diese Ämter, die wir immer so im Kopf haben. Das beschränkt sich nicht auf Predigen oder Musik machen und Moderation. Ich finde, die wichtigsten Berufungen, die sind oft nicht zu sehen. Die wichtigsten Berufungen sind Seelsorge, sich um andere zu kümmern, die gerade ein Problem haben. Eine wichtige Berufung ist häusliche Hilfe, wenn ich jemandem in kleinen Dingen helfen kann, das Leben zu bewältigen. Eine wichtige Berufung ist Gastfreundschaft. Es zu schaffen, nicht mit mir beschäftigt zu sein und in der Gemeinde immer zu denen zu gehen, die ich am allerbesten kenne, sondern wirklich nach neuen Leuten Ausschau zu halten, sagen, ich bin neugierig, wer ist das? Was hat der erlebt? Was treibt ihn um? Wie kommt er hierher? Gastfreundschaft hier und zu Hause. Und ich glaube, eine der wichtigsten Berufungen, die es nicht so oft gibt, offene Ohren. Wie viele Menschen, und es betrifft auch uns als Gemeinde, wollen gerne reden? Unfassbar. Wir wollen alle gerne reden. Wir wissen alle Bescheid. Wir wollen alle sagen, was wir wissen. Wir wollen uns gern mitteilen. Das ist auch gut. Aber ich merke, diese Berufung fehlt. Offene Ohren. Zuzuhören. Lange Zeit nichts zu sagen. Mal nachzufragen und wieder zuzuhören. Das Bedürfnis ist so groß, man könnte stundenlang Leuten zuhören, weil es so die Not so groß ist, dass Menschen sich mitteilen wollen. Also, was ist deine Berufung? Was legt Gott, hat Gott in dich hineingelegt? Vielleicht weißt du es schon, vielleicht auch nicht. Hör noch mal hin, vielleicht will Gott dir noch mal einen Wink geben. Vielleicht will Gott dir noch mal sagen, hey, an der Stelle brauche ich dich. Und bitte lass dich nicht einfach von diesen Gaben abhalten, die immer so groß dargestellt sind, Lehrer und die Propheten und, und. Vielleicht ist es so was Kleines, was aber viel wichtiger ist für uns, was viel spannender ist. Und mit dieser Berufung schleift Gott an uns. Er schleift an diesem rohen Diamant, den man noch gar nicht ansieht, dass er glänzen kann. Diese Berufung schleift uns, damit wir glänzen. Und nicht, um aus einer Tasse eine Teekanne zu machen. Nein, er schleift uns, damit wir das zu dem werden, was er schon längst in uns sieht. Petrus war ein Fischer, der sich darum gekümmert hat, dass er genug Fische hat, genug Fische fängt, um sie zu verkaufen, um zu überleben, um die Familie über die Runden zu bringen. In der Nachfolge lernt er Gott zu vertrauen. Er lernt Verantwortung zu übernehmen. Er lernt, mit Rückschlägen umzugehen. Und am Ende lernt Petrus, Gemeinde zu leiten. Glaubt ihr, dass Petrus das am Anfang dachte, dass er mal eine Gemeinde leiten kann? Aber Gott hat das in ihm gesehen. Jesus hat das in ihm gesehen, als er gesagt hat, folge mir nach. Das ist echt mal wäre voll spannend. Was sieht Jesus eigentlich in dir? Du siehst vielleicht diesen Rohdiamant und würdest noch nicht mal behaupten, dass es ein Diamant ist. Aber was sieht Gott in dir? Was will Gott in dir hervorbringen? Frag mal nach. Das dritte Bild, der Rettungsring. Okay, das ist einfach, ne? Für Christen ist es einfach. Rettungsring ist klar, irgendwie Rettung ist klar. Kommt ja öfters mal vor. Das ist interessant. Also Paulus fängt an zu schreiben und dann zwischendrin kommt er noch einmal auf dieses Thema zu sprechen, nämlich, dass Gott retten möchte. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Paulus will klar machen, dass Jesus nicht nur für die Starken gekommen ist. Jetzt könnte man ja denken, ja Paulus ist doch klar, der große Missionar, dass Gott ihm barmherzig ist. Der hat ja auch richtig was Großes vor mit ihm. Und Paulus will klar machen, nein, das ist Quatsch. Gott sucht nicht nur die, die später Gemeindeleiter werden oder irgendwie zum Musikmachen taugen. Nein, Gott sucht alle Verlorenen. Alle. Alle, die bereit sind einzusehen, dass Jesus recht hat und ich nicht. Das ist übrigens eine Einstellung, die wir immer wieder brauchen, auch als gestandene Christen. Man kann auch als Christ irgendwann an den Punkt kommen, dass man so innerlich denkt, ach, jetzt geht doch, komme alleine zurecht. Danke, Jesus, ich möchte gerne alleine weiterlaufen. Es geht auch ohne dich. Jesus will nicht, dass wir als Christen unterm Teppich angekrochen kommen. Nicht falsch verstehen. Aber er sucht Menschen, die sich ihrer Brüche und ihrer Schwächen bewusst sind. Menschen, die wissen, dass sie Gott brauchen. Und Menschen, die bereit sind, sich von ihm retten zu lassen und lieben zu lassen. Gott sucht alle Verlorenen. Und das ist nochmal spannend. Gott sucht alle Verlorenen. Wir sagen ja manchmal, in der Gemeinde sind alle willkommen. Und wenn wir dann nochmal genauer drüber nachdenken, dann fallen uns vielleicht der ein oder andere ein, der nicht so dolle eingeladen ist. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber da haben wir gar keine Wahl. Gott hat nämlich alle eingeladen. Gott sucht alle Verlorenen. Und das Spannende ist, sich nochmal darüber, auch dieses, wie kommt es dazu? Das Schaf, das verlorene Schaf, das gefunden wird, ist nicht zum Kreuz gekommen. Der Hirte hat es gesucht, der Hirte hat es gefunden. Wir denken oft, ja, wenn die Leute sich nicht entscheiden, die Menschen haben doch einen freien Willen. Bin ich nicht so von überzeugt. Jesus betet am Kreuz, vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Paulus sagt, ich habe verfolgt, ich wusste nicht, was ich tat. Wir wissen im Zweifel nicht, was wir tun, weil wir gar nicht wissen, wer Gott ist. Wir wissen gar nicht, was uns da entgeht, was wir eigentlich vermissen, bis wir erleben, dass da einer ist, der uns liebt und sieht und hört. Also habt ein bisschen Gnade und Barmherzigkeit mit denen, die verloren sind, und ladet ein. Gott findet dann. Und das letzte Bild für heute. Genau. Wer sich auf diese ersten drei Punkte einlässt, der wird zu diesem Punkt kommen, dass er Gott die Ehre gibt, so wie Paulus das auch tut. Er gibt Gott die Ehre, er lobt Gott und ehrt Gott. Der wird Gott ehren und rühmen, der wird strahlen. Oder so wie Jesus das sagt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was für ein mächtiges Bild. Ich habe manchmal das Gefühl, aus mir tropft es maximal. Es wirkt so ein bisschen wie eine Verstopfung, weil ich mit mir beschäftigt bin. Aber Jesus sagt, aus euch werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht aus deiner Kraft, nicht dein Wasser, sein lebendiges Wasser. Und Gott gibt genug, dass du fröhlich austeilen kannst. Er hat im Überfluss echtes Leben und echte Freude. Er, nicht du. Du sollst dich nicht anstrengen, das aus dir hervorzubringen. Das wird sowieso nichts. Er hat es. Und ich habe vor kurzem ein Video gesehen, das hat mich total geflasht. Das passt vielleicht auch zu dem letzten Lied, was wir gesungen haben. Ich weiß nicht, wer sich schon mal darüber Gedanken gemacht hat, was wir da eigentlich singen. 10.000 Gründe, Gott zu loben bis in Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie weit ihr kommt, wie viele Gründe ihr so findet. Sind das 10.000? Aber wie gesagt, ich habe vor kurzem mein Video gesehen. Ich kann es euch leider nicht zeigen, weil es auf Englisch ist. Aber ich werde es euch nacherzählen, weil es so beeindruckend war für mich. Da sitzt eine ältere Frau einfach auf dem Stuhl und erzählt. Also älter, die ist bestimmt, ja, die ist 80, 90 in der Drehe. Und sie erzählt, wie sie gebetet hat und wie sie Gott die Ehre gegeben hat. Und dann kam ihr ein Gedanke und sie hat zu Gott gebetet und hat gesagt, Gott, ich soll dich in Ewigkeit loben und preisen. Das finden wir so in der Bibel, dass das so sein wird. Und dann sagt sie zu Gott, ich weiß ja schon nach 5 Minuten nicht mehr, was ich sagen soll. Wie soll denn das funktionieren in Ewigkeit? Und dann sagt sie, hört sie Gott, nicht in einer akustischen Stimme, aber sie hört Gott, wie er innerlich klar zu ihr redet und sagt, wenn du in den Himmel kommst, werde ich dir etwas von mir zeigen, was du noch nie gehört hast. Und dann wirst du mich preisen. Und dann zeige ich dir was Neues. Und dann wirst du mich dafür preisen. Und ich werde nicht fertig werden in der gesamten Ewigkeit. Und dann sagt sie zum Schluss, an so einen Gott glauben wir. Das hat mich total weggehauen. An so einen Gott glauben wir, der die Verlorenen sucht, alle, angenehm oder unangenehm, denn sie wissen nicht, was sie tun, bis sie Gott finden. Gott ist es, der, wir glauben an einen Gott, der uns nicht nur repariert irgendwie, sondern der uns wertvoller macht als zuvor. Wir glauben an einen Gott, der uns in seinen Plan mit einbezieht und uns auf den Weg mitnimmt zu dem, was er schon in uns sieht, den geschliffenen Diamanten. Wir glauben an einen Gott, der uns mit Glaube und Liebe ausstattet, wie Paulus das sagt, dass wir gar nicht anders können, als ihm die Ehre und das Lob zu geben, das ihm gebührt, in Ewigkeit. Halleluja. Amen.